Und deswegen habe ich mir auch überlegt, da werden wir auch heute uns mit einem Psalm beschäftigen, den eigentlich alle kennen. Ich glaube, es gibt nicht einen Psalm in der Bibel, den eigentlich keiner, gerade unseren Christen, nicht kennt. Ich denke, ihr wisst von vornherein schon genau, um welchen Psalm es geht. Damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Und es geht um Psalm 23. Aber erst einmal ganz kurz überhaupt zu den Psalmen. Psalmen, die meisten haben ja vorgestellt, dass es so eine Gedichtssammlung oder antiker Epos oder so in dieser Richtung. Das hat aber damit eigentlich wenig zu tun. Psalmen sind Gebete, die damals vor 3000 Jahren gesprochen wurden, die aber aufgeschrieben wurden zum Glück. Und die dann auch gerne auch vertont wurden, aber als Lieder gesungen wurden. Und was ich total fasziniert finde, gerade nach den Erfahrungen der letzten Woche, es hat an Aktualität überhaupt nicht verloren. Es war vor 3000 Jahren aktuell, es war zu Jesu Zeiten aktuell und es ist heute noch genauso aktuell. Und gerade der Psalm 23 ist ja von David geschrieben. David auch eine ganz bekannte Persönlichkeit im Alten Testament. Er war auch so ganz nebenbei auch ein Vorvater von Jesus. Jesus wird auch nicht sonst Sohn Davids genannt. Und was mich auch beeindruckt, gerade bei diesem Psalm, interessant an dem David ist ja, er war einer von den drei Königen, die über das Gesamt-Israel geherrscht haben. Vor ihm war Saul und nach ihm war Salomo. Sie hatten alle ihre Stärken und ihre Schwächen und ich finde sie alle irgendwie beeindruckend. Aber der David hat da gewisse Dinge, die einfach ihm herausheben aus den anderen Königen. Weil er auch trotz aller Schwächen aber immer zu seinem Gott und zu seinem Glauben gestanden hat. Und was ich an diesem Psalm 23 so besonders beeindruckend finde, ist, er hatte am Anfang seines Lebens, er war der Jüngste von seinen vielen Brüdern und war Hirt, Schafhirt. Und das war für damalige Verhältnisse ganz, ganz unten in der Karriereleiter. Er wurde gar nicht ernst genommen, als dann nämlich Samuel war es, glaube ich, der Prophet, dann zu der Familie kam und sollte den neuen König salben, wurden die Söhne alle aufgereiht, denn David hat überhaupt keiner auf der Liste gehabt. Da zählt er gar nicht. Ach so, den haben wir ja auch noch. Er war vollkommen, er spielte keine Rolle. Also er war wirklich ganz, ganz unten. Und dann auf der anderen Seite wurde er aber der berühmteste aller jüdischen Könige. Also dieser Spagat von ganz unten, ein Nichts, und dann zu einem König aufzusteigen. Und ein König war damals, vielleicht anders als heute, der hatte niemanden mehr über sich. Da musste sich nirgends rechtfertigen. Und dass er aber diesen Spagat auch zusammengeführt hat, und gerade auch hier in diesem Psalm, einmal das Hirte sein und das König sein, dass er das so verbinden konnte, wie das ist eigentlich auf den ersten Blick fast unmöglich. Und das finde ich so unheimlich beeindruckend, gerade an diesem Psalm. Psalmen sind ja Gebete und Glaubenslieder, die Beispiele aus der Natur und auch aus der Landwirtschaft gerne benutzen. Und gerade wir Städter haben da teilweise wenig Verständnis, weil wir ja mit Landwirtschaft und so weiter, mit Tieren vielleicht wenig am Hut haben. Eins habe ich auch noch vergessen zu sagen, Psalmen werden auch gerne missverstanden und manchmal sogar auch missbraucht. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass gerade der Psalm 23 gerne bei Beerdigungen zitiert wird. Also fast bei jeder Beerdigung wird dieser Psalm mit verlesen. Auch wenn man im Film, im Fernsehen sieht, eine Beerdigung, der Psalm 23 wird fast immer zitiert. Aber das ist eigentlich aber nicht der Sinn dieses Psalmes. Das ist eigentlich kein Beerdigungsvers oder Gedicht, sondern es geht hier wirklich um die Glaubenserfahrung von einem König. Weiß nicht, wie weit ich schon ausholen darf. Dieter, und ich glaube, du warst mit dabei, vor 22,5 Jahren ist ein Chef von mir mal aus dieser Welt gegangen. Er hatte sein Leben selbst beendet und da waren Dieter und Heiner waren mit dabei und ich bei dieser Beisetzung, bei dieser Beerdigung hier in Halberstadt. Das war übrigens die einzige nichtchristliche Beerdigung, Beisetzung, die ich erlebt habe. Und ich fand, es war eigentlich sehr traurig, was da gesagt wurde. Es war mir ein sehr lieber Chef, der da ganz überraschend selber sein Leben beendet hat. Aber ich kann mich da noch recht gut erinnern an dem, was da dieser Redner gesagt hat. Er hat da vom Universum gesprochen, wie groß das doch ist und wie faszinierend. Was ist dagegen der Mensch? Kleines Stäubchen. Bin nur einer weniger, ist halt so. Ne? Und lass ihn uns in guter Erinnerung bleiben. Es ist doch eigentlich der Sinn des Lebens, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wenn das am Ende alles sein soll, ist es ein bisschen sehr dürftig. Und deshalb denke ich, der Psalm 23, der hier von David geschrieben wird, ist nicht ein Beerdigungspsalm oder Beerdigungsgedicht, sondern es ist ein Psalm der Nachfolge. Ich verlese auch, vielleicht auch für manche überraschend, ich habe ja sonst immer das Elberfelder Bibel, das ist meine Standardbibel, man sieht auch, die wird auch benutzt, liegt nicht nur im Schrank. Heute werde ich aber mal aus Martin-Luther-Bibel vorlesen, weil ich finde, der Martin Luther ist dann auch vor 500 Jahren her, hat das ganz toll übersetzt. Ich lese uns, also heute werden wir mal ohne Technik auskommen, vielleicht auch nicht so schlecht, gibt es keine Pannen. Da werde ich mal jetzt den Psalm 23 nach dem Luther-Text verlesen. Ich denke, die meisten werden ihn bestimmt kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt dieser Psalm. Der Herr, im Hebräischen steht dort Yahweh. Interessant ist auch, dass Gott, unser Herr, unser Schöpfer, viele hebräische Namen hat. Einmal Yahweh, das ist in diesem Fall gemeint, gibt es auch Adonai und Elohim und es gibt also so viele verschiedene Begriffe, wo was auf Gott hinweist. Aber David nützt hier den Begriff Yahweh, der Gott Israels. Der wird hier als der Hirte bezeichnet. Ach so, eins fällt mir auch gerade noch ein. In Afrika, da gibt es da vielleicht mehr Christen als in Europa, da wird auch dieser Psalm gerne benutzt. Interessant ist, dass der da teilweise völlig anders übersetzt wird. Da steht da zum Beispiel in Afrika, der Herr ist unser Hirte. Finde ich interessant. Da wird einmal Bezug genommen, nicht nur auf die persönliche Verhältnis von dem Schaf zu dem Hirten, sondern dass zu einem Schaf auch eine Herde gehört. Der Herr ist unser Hirte. Und auch interessant, in anderen Übersetzungen in Afrika, da steht dann drin, ich bin ein Schaf meines Hirten. Klingt völlig anders, aber hat eigentlich den gleichen Sinn, wie das, wie es bei uns steht. Ich bin das Schaf meines Hirten. Auch mal vielleicht mal einen Grund darüber nachzudenken. Und der König David zeigt ja in diesem Vers und in diesem Psalm ganz deutlich, dass er stolz ist auf diesen Hirten, was er ja selber mal war, wo er eigentlich weiß, dass das ganz, ganz unten in der Hierarchieleiter steht. Er war stolz auf diesen Hirten, auf diesen Herrn. Auf diesen Herrn, der weiß, was wir brauchen und dass dieser Hirt auch für uns sorgt. Und ein Hirt zu sein, hat aber auch gewisse Besitzrechte und Ansprüche. Und da möchte ich mal ganz kurz aus dem Johannesevangelium, diesmal nehme ich die Elberfelder Bibel, weil die da auch recht gut ist, möchte ich uns da mal kurz ein paar Verse vorlesen, wo nämlich Jesus indirekt auf dem Psalm 23 Bezug nimmt. Jesus sagt selbst im Johannes Kapitel 10, ab Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also ich finde es zutiefst beeindruckt, dass das zwischen David und Jesus sind ja nun glatte 1000 Jahre dazwischen. Dass auch Jesus wieder an dieser Stelle ganz bewusst auch auf diesen Psalm auch zurückgreift und sagt, jawohl, das, was damals David gesagt hat, von diesen Hirten spricht, wo er damals an Gott den Vater gedacht hat, das bin aber letztendlich, das bin ich damit, bin ich gemeint, ich bin der gute Hirte. Und was er zwar noch indirekt anspricht, ist, dass einmal dieser Hirte ein Schöpfer ist, Besitzrechte hat und dass er auch diese Schafe auch teuer erworben hat. Ja, und was auch interessant ist, hier wird ein Vergleich gestellt zwischen Hirte und Mietling, also ein Söldner, einer, der das für Geld macht. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand als Hirte Besitzer ist von den Schafen oder ob das jemand nur für Lohn macht. Hat er ein völlig anderes Verhältnis zu diesen Schafen. Ich hatte vor über 40 Jahren meinen guten Freund, ein Leipziger, der war dann, hat Pastor gelernt und ist dann in Thüringen eingestellt worden, in 5 kleinen Dörfern. Und dort hatte ich durch mehr oder weniger Zufall mal die Gelegenheit, mit einer Hirtin da Kontakt zu haben. Die hat direkt im Nachbarhaus gewohnt. Und die war richtig auch leidenschaftliche Hirtin und habe da auch mal ihre Schafe auch mal mit kennenlernen können. Hochinteressant, gerade ich als Großstädter. Und war dann in Heilsberg, nicht zu verwechseln mit der Kreisstadt Heilsberg in Ostpreußen. Also das ist nicht gemeint, diese Bischofsstadt im Ermland, sondern ein kleines Dorf in Thüringen. Dort hatte diese Dame, er war angestellt in einer LBG, so war das damals, hatte eine große, ich weiß nicht wie viel, 100 Schafe, eine Riesenherde. Und was sie mir da erzählt hat, das habe ich mir auch hier aufgeschrieben, weil ich das so interessant fand. In der DDR war ja Privatbesitz, naja, nicht gern gesehen. Das war schlecht, Kapitalismus, das müssen wir irgendwie beseitigen. Aber die Hirten, auch wenn sie angestellt sind, durften oder sollten sogar bis zu 35 eigene Schafe mit in dieser Herde mit integrieren. Hatten also das Recht, eigene Schafe da auch mit reinzubringen. Hochinteressant. Da auf einmal hatte der Privatbesitz auch seinen Sinn, weil nämlich dann der Hirt eine ganz andere Beziehung und Wertschätzung für die Schafe hatte. Das sind ja ein paar dabei, die gehören mir. Also ich fand das hochinteressant und interessant ist ja auch, dass die Schafe alle so einen Clips da an der Ohr hatten, da wo sie dann auch dann ihren Eigentümer da dran hatten und was weiß ich noch, Blutgruppe oder was da noch dazugehörte. Also alles eine interessante Geschichte. Also der Vergleich von Mensch und Schaf, den hier der David anbringt, finde ich auch genauso hochinteressant, weil wir Menschen mit den Schafen eine ganze Menge gleiche Eigenschaften haben. Die Schafe haben einen Herdentrieb. Also Schafe, die brauchen über Gemeinschaften und die sind gerne in der Truppe. Und das haben wir Menschen eigentlich auch. Und auch da habe ich ein interessantes Beispiel, das ist auch wieder über 40 Jahre her. Entfernte Verwandte von mir im Erzgebirge, die hatten eine ziemlich große Wiese und haben sich mal überlegt, ist doch immer belastend, wenn man da mit dem Rasenmäher drüber geht. Wir schaffen uns ein Schaf an, das kann das kostenlos schön abgrasen. Und da haben sie sich ein schönes Merino-Schaf da besorgt, sah super toll aus. Ne? Das hat einen Unterschied zu den anderen Schafen, so den Pelz bis vor zur Nase, ganz süß. Haben das eine Schaf dahingestellt. Die haben aber diesen Herdentrieb, den haben sie irgendwie übersehen. Das Schaf hat die ganze Zeit früh bis abends nur geblökt. Ja, ein Schaf alleine, das ist tief traurig. Und sie haben gedacht, naja, das gibt sich wieder. Aber das Schaf hatte die besseren Nerven gehabt. Die haben sich am Ende ein zweites Schaf gekauft und schon war das geklärt. Wunderbar, Friede, Freude. Die haben es ja gemeinsam gut verstanden und haben die Wiese abgegrast. Also auch das wieder ganz interessant. Der Mensch ist, wie das Schaf, auch ganz alleine ist eigentlich aufgeschmissen. Wir sind eigentlich auf die anderen Menschen, auf unsere Gemeinschaft angewiesen. Ohne Gemeinschaft haben wir letztendlich kaum eine Chance, unser Leben zu gestalten. Aber auch Angst und Zaghaftigkeit, was ganz typisch für Schaf ist, das haben wir auch, wir Menschen fast alle auch. Gehört auch zu den menschlichen Eigenschaften oder Eigensinn. Bockigkeit, gerade die Böcke können ganz schön bockig sein. Und das ist auch bei uns Menschen nicht viel anders, dass wir manchmal unseren Bock haben. Und auch Dummheit und schlechte Angewohnheiten, was auch für Schafe typisch ist, ich denke, das trifft auch durchaus auf Menschen zu. Ja, es geht nun aber darum, dass wir diese Eigentumsrechte anerkennen und dass auch ein Eigentümer Vorrechte hat und dass eben ein Eigentümer auch dann seinen Besitz auch entsprechend kennzeichnet. So, meine Bibel wird zur Seite legen. So. Ja, und Jesu Zeichen, wir haben natürlich als Christen keinen so einen Clips am Ohr. Wir haben als Zeichen unseres Glaubens das Kreuz. Das Zeichen Jesu, das Kreuz, was Jesus getragen hat. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der ist auf dem falschen Weg. Das sagt auch Jesus selbst. Und wir gehen als Mensch, als Christen auch das Wagnis ein, Gott nachzufolgen. So wie die Schafe auch das Wagnis eingehen, ihrem Hirten zu folgen. Aber ich denke, nur zu sagen, der Herr ist mein Hirte, dass wir bei vielen Grabreden, das reicht am Ende nicht. Wir müssen uns im Leben auch von ihm führen lassen und uns auch selbst fragen lassen, bin ich auch wirklich sein Eigentum? Folge ich ihm auch wirklich nach? Gehorche ich seinen Weisungen? Denn dann kann ich erst mit David stolz sagen, der Herr Jesus, der ist mein Hirte. Und das Verhältnis von Hirte zu Schaf ist dann letztendlich das gleiche Verhältnis wie von Vater zum Kind. Und der Schöpfer macht sich auch Sorgen um jedes einzelne Schaf, so wie der Hirte auch. Wie es dann auch später, wo Jesus auch sagt, wenn ein einziges Schaf mal abdriftet, dann ist auch der Hirte bereit, die 99 da unter den Schutz der Hunde zu lassen und dieses eine Schaf auch wieder zu suchen und zurückzubringen. Der nächste Vers, mir wird nichts mangeln. Eine stolze und bestimmte Behauptung. Zufriedenheit mit Vergangenheit und Gegenwart und aber auch, was auch in die Zukunft wieder hinein zeigt. Und Davids Leben war ja nur hochinteressant, von Höhen und Tiefen reichlich durchzogen. Er hatte also eigentlich alles durchlebt. Mit allen möglichen, auch negativen Eigenschaften und negativen Erlebnissen. Ich will das nicht weiter ausspicken, das Leben von David. Diejenigen, die Davids Leben kennen, die wissen, dass er auch eine Menge Dinge auf dem Kerbholz hatte. Und auch schreckliche Niederlagen einstecken musste. Sein eigener Sohn hatte ihn verfolgt und er ist auch dabei zu Tode gekommen. Und es ist auch falsch zu sagen, eine Nachfolge ist kein Problem. Da sind alle Probleme gelöst und da läuft alles gut. Und das wird manchmal auch bei Evangelisation zu sehr betont, dass wenn man einmal, bitte. Danke, vielen Dank. Prima. Ja, also es wird manchmal bei Evangelisationen zu sehr betont, wer Jesus nachfolgt, da ist alles wunderbar. Alles prima, kerngesund bist du, da bist du reich, alles wunderbar. Das ist eben nicht ganz die Wahrheit. Man muss auch durchaus auch sagen, es gibt auch Tiefen und Niederlagen. Aber gerade auch solche Tiefen und Niederlagen sind eben einfach Dinge, die uns in unserem Leben, auf einmal im Glaubenswegen weiterbringen. Die machen uns erstmal richtig stark und reif vor allen Dingen. Dadurch verstehen wir dann auch vieles viel besser. Ja, Äußerlichkeiten, Gesundheit mit der Behauptung, mir wird schon alles gut gehen, das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Und auch steinreiche Menschen können zutiefst unzufrieden sein. Ein Millionär kann tief unglücklich sein, dass er eben kein Milliardär ist. Mir wird nichts mangeln, bezeichnet eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit für die Fürsorge des guten Hirten. Und innerhalb des Lebens dieses Hirten ist für seine Schafe da zu sein und auch mit seinem Einsatz seines Lebens für sie zu sorgen. Man könnte jetzt noch verschiedene andere Verse aufführen, die will ich mal lieber sparen. Im Sprüchen und auch noch in anderen Psalmen wird auch da nochmal ganz speziell auch darauf Kontakt genommen. Aber aus der Erfahrung weiß dieser Satz, mir wird nichts mangeln in die Zukunft. Auch in Zukunft werde ich keinen Mangel haben an dem, was ich wirklich brauche. Es heißt aber, auch im Klartext, ich werde keinen Überfluss haben. So ist das auch nicht gemeint, dass ich dann nur so viel habe, dass es überall zu Ohren rauskommt. Nein, ich werde keinen Mangel haben. Das, was ich brauche, was für mich wichtig ist, das werde ich haben. Und der Hirte weiß, was gut ist für mich. Und auch eine Hirte muss aufpassen, dass die Schafe auch immer auch das fressen, was für sie gut ist. Ein Kraut kann wunderschön aussehen, wie ein Distel zum Beispiel, kann aber zutiefst schädlich sein. Und manchmal ist auch Verzicht besser, als wenn man eben das alles mitnimmt. Enthaltsamkeit ist auch Menschen oftmals auch zum Vorteil. Der nächste Vers, er weidet mich auf grünen Auen. Zum Lagern einer Schafherde gehören vier Bedingungen. Erstens, die Schafe dürfen keinen Grund zur Angst haben. Sie müssen innerlich zufrieden sein. Zweitens, aufgrund des Herdentriebs legen sich Schafe erst zur Ruhe, wenn bestehende Spannungen zwischen den Schafen beseitigt ist. Sie sind also unheimlich darauf angewiesen, dass sie sich gegenseitig gut vertragen. Drittens, erst wenn sie von Fliegen und anderen Quälgeistern befreit sind, können sie entspannen. Und viertens, nur satte Schafe legen sich hin und wiederkäuen. Und diese Bedingungen kann eigentlich nur ein Hirte schaffen. Und wichtig und interessant ist auch, es gibt da so viele Tiere und wir Menschen nutzen eigentlich fast alle Tiere in irgendeiner Form. Aber nur die Schafe sind die einzige Tierart, die von einem Hirten geführt werden. Alle anderen Tiere, die kann man auch mal sich selbst überlassen, die kommen da klar. Bei Schafen ist das etwas anders. Wenn man die nämlich allein lässt, dann gibt das meistens, endet langfristig in einer Katastrophe. Und Schafe sind von Natur aus ängstlich. Da gerät eine Schafherde schnell in Panik und in Flucht. Aber allein die Anwesenheit des Hirten, und zu dem Hirten gehören dann auch seine Diener oder seine Kollegen, seine Hunde, die dann auch entsprechend die Schafe auch mit beaufsichtigen. Ja, und auch für uns die Frage, haben wir Angst vor dem Unbekannten, beziehungsweise vor der Zukunft? Haben wir Angst vor morgen? Oder erleben wir mehr Gottes Nähe in der Alltag, im Alltag, so wie die Schafe die Nähe des Hirten erleben? Psalm 4, Vers 9 zum Beispiel, da schreibt auch David etwas darüber. Ruhestörend in einer Herde kann auch der Konkurrenz sein. Gerade wenn da in einer Herde sind meistens auch ein paar Böcke dabei und die zeigen dann auch ganz deutlich, dass sie auch miteinander Zoff haben, dass sie sich darum streiten, wer hier der Chef ist. Dieser Konkurrenzkampf in einer Herde, den gibt es bestimmt bei den Menschen genauso. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht unter die Räder kommen, wenn sich da Leute gegenseitig irgendwie versuchen, da nach oben zu arbeiten. Gerade die Bösartigkeit der alten Böcker Jüngeren gegenüber. Und nicht umsonst gibt es auch den Begriff Streithammel. Das ist ein Fall, den wir als Menschen vielleicht lieber vermeiden sollten. Unbarmherzigkeit bei der Rangordnung, wie dann ausgekämpft werden. Aber erst die Gegenwart des Hirten verändert dieses Verhalten. Er ist dann das Leittier. Damit ist das Problem, wer ist der Stärkste in der Herde, eigentlich geklärt. Kein Mensch kann diese Stellung einnehmen. Das kann eben, also jetzt wieder im Vergleich zu den Menschen, das kann eigentlich nur wirklich der gute Hirte, der Jesus ist. Machtkämpfe in der menschlichen Gesellschaft wie bei den Schafen hat auch was mit Ellbogenfreiheit zu tun. Und die Folge ist Neid, Bitterkeit und Hass. Aber Gottes Herde sollte in stiller Zufriedenheit liegen. Ich könnte es wieder auch noch von Paulus aus zitieren, aber das will ich mal lieber sparen, das kommt mir der Zeit nicht klar. Ja, jedes Wort auch von den Ersten und Letzten, das auch gehört mit dazu, nicht mehr sein als der andere. Es gibt gerade im Mittelmeerraum, ist eigentlich ringsherum alles typisches Schafgebiet. Und interessant ist, wenn man das mal, ich habe versucht, da mal kurz reinzuversetzen, diese Gebiete, das ganze Küstengebiet rings um das Mittelmeer, ist eigentlich alles mehr oder weniger zu einer Steppe oder Wüste geworden. Aber schuld daran ist das unfachgemäße Treiben der Schafe. Wenn man Schafe nämlich sich selbst überlässt, die haben nun mal den Trieb, alles abzufressen, die zupfen nicht bloß ein bisschen das Gras ab, sondern sie reißen das heraus und dann wächst nichts mehr. Und wenn man sie also da einfach in Ruhe lässt, dann hinterlassen sie praktisch eine Wüste. Deshalb ist ein Hirt so wichtig, dass sie eben immer in Bewegung sind, damit immer bloß die oberflächlichen Gräser abgeknüpft werden, damit auch das Gras weiter wachsen kann. Ein Hirt hat dann teilweise auch viel Aufwand zu tun, um die grüne Weide auch zu suchen und auch zu schaffen, dass auch Gestrüpp beseitigt. Und nur ein sattes Schaf kann sich dann bei Zeiten ausruhen und wiederkäuen. Ein hungriges Schaf ist immer auf den Beinen, um Nahrung zu suchen. Ein hungriges Schaf ist immer mager und unzufrieden. Und im Alten Testament gibt es auch das Bild vom gelobten Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, und Gott wird ja auch als der Hüter Israels bezeichnet, was man ja auch mit Hirte auch übertragen könnte. Ein Hirt beseitigt Felsbrocken des Unglaubens und Wurzeln der Bitterkeit. Er weiß, was letztendlich nützlich für die Schafe ist. Und häufig sieht erstklassiges Futter nicht danach aus. Und Gutaussehende sind am Ende minderwertig. Nächster Vers, er führt mich zu stillem Wasser. Schafe leben auf trockenem, halbverdorrtem Land, doch Wasser brauchen sie unbedingt. Ein Schaf besteht zu fast 70% aus Wasser. Und vom Wasser hängt Kraft, Lebensenergie, Robustheit des Schafes ab. Bei Wasserentzug wird ein Schaf schwach und mager. Und durstige Schafe werden unruhig und suchen Wasser. Und ohne dem Hirten, dann haben sie eigentlich kaum eine Chance zu überleben, weil sie dann auch dreckiges und schmutziges Wasser trinken. Johannes 7, Vers 37 wird Jesus als das Wasser des Lebens bezeichnet. Matthäus 5, Vers 6, er stillt den Durst. Und im biblischen Text heißt trinken immer in sich aufnehmen. Jesus in sich aufnehmen als Bestandteil einer selbst. Und nicht das Schaf, sondern der Hirt führt es zum Wasser. Ein Schaf kann wochenlang ohne Trinken leben, aber es darf nicht zu heiß sein. Und zwar das ist auch ganz wichtig, dass wir auch verstehen, was der David hier eigentlich meint, wo es hier steht, er führt mich zu stillem Wasser. Nämlich da, wo David als Hirte gelebt hat, in der Nähe von Bethlehem, das liegt ungefähr zwischen 700 und 800 Meter über dem Meeresspiegel, ist eine Hochebene, total kahl, da ist nicht viel los, also nur dünnes, wenig Gras und da oben ist so gut wie kein Wasser. In Israel gibt es eigentlich außer dem großen See Genezareth so gut wie kein Gewässer. den Jordan noch, aber es gibt ganz, ganz wenig Wasser, nur ganz kleine Bäche. Und da ist es ganz besonders wichtig, wenn hier der David sagt, der Hirt führet mich zu stillem Wasser, weil über Nacht kommen hier die Wolken vom Mittelmeer rüber, Richtung Osten, auf die Hochebene von Judäa und lässt die Feuchtigkeit auf das Gras nieder. Und am frühen Morgen, noch bevor die Sonne aufgeht, sind die Gräser klatschnass. Und da muss dann der Hirt aufpassen und die Schafe frühmorgens wecken, Leute, ihr müsst raus. Jetzt sind die Gräser richtig klatschnass, jetzt habt ihr das stille Wasser. Wenn man das verpasst und erst noch länger schläft und dann die Sonne hochgehen lässt, und die Sonne kann in Israel sehr, sehr heiß sein, dann ist dann das Wasser verdunstet, dann ist das Wasser nämlich weg. Und das ist nämlich hier gemeint, hier wo David sagt, er führe mich zu stillem Wasser. Weil da oben in dieser Ebene gibt es keine Seen und keine Bäche. Aber dieses frische, ganz klatschnasse Gras hat man nur früh am Morgen. Und das wieder auf uns übertragen. Wir sollen uns eine stille Zeit nehmen am Morgen, bevor die Hitze des Tages aufgeht, uns schon einmal mit Gottes Wort zu befassen. Und früh, bevor wir uns in unser Alltag stürzen und uns der Hitze auch des Gefechts aussetzen, einmal in Stille. Und wenn es nur ein Psalm ist oder ein Vers für die Losung, damit befassen, damit wir dieses stille Wasser, was wir dann nur am Morgen vielleicht wirklich in Ruhe konsumieren können, dass wir damit auch gut über den Tag kommen. Der nächste Vers, er erquickt meine Seele. Ein Schaf des guten Hirten, ein Christ, hat es überhaupt eine Erquickung nötig? Erquickung heißt eigentlich neu beleben, körperlich und geistlich. Und David hatte dies erfahren. Er erkannte selber aus seiner Erfahrung Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit, Niederschlagenheit. Bei Schafen gibt es ein Ding, was ich auch selber gar nicht gewusst habe, was ich mich erst hier damit reingedacht habe. Wenn ein Schaf so richtig dickvoll Wolle steht und umfällt in irgendeine Kuhle, kommt es allein nicht mehr auf die Beine. Es kann sich aber noch ein bisschen hin und her bewegen, es kommt nicht mehr auf die Beine. Und da kommt ja auch der Begriff wieder auf die Beine helfen. Ein Hirt muss dann das Schaf rumdrehen, damit es wieder auf die Beine kommt. Ohne Hilfe des Hirten würde das Schaf auf dem Rücken liegen und würde nicht mehr auf die Beine kommen. Und das ist auch damit gemeint, er erquickt meine Seele. Und ein Hirte zählt immer wieder seine Schafe und guckt auch, ob sie auch alle da sind. Er kümmert sich um jedes Einzelne. Und nur in der Gemeinschaft der Herde sind die Schafe sicher vor Gefahren. Und Gott ist aber auch nicht wütend über ein Missgeschick, dass einmal ein Schaf auch mal daneben tappt. Das ist eben gerade auch das, was den guten Hirten auch auszeichnet, dass er immer auch demjenigen Schaf nachgeht, was man nicht ganz auf der geraden Linie ist. Das beste Beispiel ist, wo Petrus dann später Jesus dreimal verleugnet und sagt, ich kenne ihn nicht, dass er ihm trotzdem vergibt und hinterher zu ihm sagt, weide meine Lämmer. Er darf dann Hirte sein. Ja, auch Versager haben als Hirten eine Chance. Und nicht umsonst heißt Hirte auf Lateinisch Pastor. Also ein Pastor ist weniger ein Redner, sondern eher ein Hirte. Auch die Schafschur gehört auch mit dazu, die Wolle, dass die Schafe ihre Wolle loswerden. Und es ist einmal für den Hirten und auch für die Schafe eine kleine Tortur, eine harte Arbeit, aber es ist für beide ein Gewinn. Der Hirte, wenn er das Schaf da von seiner Wolle befreit, verdient daran und das Schaf ist seine dicke, fette Wolle los. Und gerade in Israel ist es im Sommer extrem heiß, da werden die Schafe bestimmt sehr froh gewesen sein, wenn sie ihre Wolle los sind. Und das ist auch wieder ein übertragenes Sinn, auch für uns als Christen. Das können wir auch immer noch froh sein, wenn wir das, was uns belastet, auch durch den Hirten wieder loswerden können. Und dass wir diesen ganzen auch Dreck, was in der Wolle mit Verfilz drin ist, dass wir das alles loswerden können und dass wir da auch dankbar sein können, dass wir diesen guten Hirten haben. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schafe sind Gewohnheitstiere und gehen immer wieder die gleichen Wege. Wenn sie nicht geführt würden, würden sie immer den gleichen Weg gehen und dann würde aus der Wiese irgendwann ein Trampelpfad und irgendwann wie ein Betonweg werden. Sie grasen immer an derselben Stelle und mit einer Gründlichkeit, wo sie aus jeder Wiese eine Wüste machen können. Und gerade aus dem Grunde ist es so besonders wichtig, dass der Hirte die Schafe immer wieder auf dem rechten Weg führt. Und das entscheidet letztendlich auch der Hirte, was der rechte und der richtige Weg ist. Und das, auch wenn das vielleicht den Schafen manchmal nicht gefällt, aber es ist letztendlich zu ihrem Vorteil. Ja, und Herde brauchen Bewegung. Eine Schafherde, was nur immer wieder an derselben Stelle bleibt, das kommt mit sich dann irgendwann nicht klar und das funktioniert irgendwo. Sie brauchen immer wieder die Bewegung, im Gange zu bleiben, weil es auch für ihre Verdauung auch wichtig ist, dass sie in Bewegung bleiben. Und dafür ist eigentlich auch der Hirt auch wichtig, dass er die Schafe in Bewegung und aber auf der richtigen Stelle und möglichst auch vielleicht im Kreis, aber nicht immer den gleichen Weg führt. Der Herr führt mich auf rechter Straße, die Schafe brauchen nur nachzufolgen. Das meint der David in seinem Psalm. Auch Jesaja im Jesaja 53 benutzt auch dieses Beispiel, wo er Menschen wie Schafe bezeichnet. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und wie schnell stecken auch schlechte Gewohnheiten an. Und auch der Herdentrieb, der uns Menschen eigen ist, einer folgt dem anderen. Und bei den Schafen und Menschen ist es da ziemlich gleich. Aber eins ist auch ganz wichtig, was man aus diesem Vers wieder lernt. Wege ohne Gott sind letztendlich Wege gegen uns selbst. Natürlich kann man versuchen, auch seinen eigenen Weg zu gehen, aber es ist letztendlich nicht der bessere Weg. Daher sagt auch Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das geht auch wieder um seines Namens willen. Wie die Schafe ohne Hirten fruchtbares Land zur Wüste machen, tun es auch die Menschen ohne Gott, indem sie bewusst oder unbewusst Gottes Schöpfung verantwortungslos kaputt machen. Da sieht man nur die Umweltverschmutzung und so weiter. Es ist einfacher und billiger, nur auf eigenen Vorteil bedacht drauf loszuleben, als verantwortlich mit Gottes Schöpfung umzugehen. Darin zeigt sich auch ein Stück Nachfolge. Es reicht nicht, über Gottes Willen und was er von uns erwartet, Bescheid zu wissen. Wir müssen das Entsprechende auch tun wollen. Nachfolge ist seine gegenwärtige Umweltsituation verlassen, Umkehr vom Hören zum Tun, tägliches Aufgeben des eigenen Willens und auch Verzicht. Der nächste Vers, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist übrigens ein gewissermaßen Wendepunkt in diesem Psalm. Bisher war immer von dem Hirten die Rede, der Herr. Und jetzt wendet der David seine Redewendung und redet es von sich, ich. Es macht also den Bezug auf sich selbst. Und ob ich schon wanderte. Im Frühjahr werden die Schafe dort in Israel immer von den Tälern hoch auf die Hochebene geführt. Und das ist dort, sind immer solche ziemlich enge, schmale Schluchten. Und das ist auch hier gemeint mit finsterem Tal. Man muss das nicht immer gleich mit Todestal auf eine Linie ziehen. Die Schafe wurden von den Tälern durch diese engen Schluchten hochgetrieben auf die Hochebene. Und das ist eigentlich gemeint mit diesen finsteren Talen, weil dort aber auch Gefahren auf sie lauerten. Dort konnten sich Wölfe und andere wilde Tiere gut verstecken. Und das ist auch immer wieder eine gefährliche Sache und war also auch für die Schafe immer nicht so einfach. Und es gab da bestimmt auch Verluste, wenn man von den Tälern durch diese engen Schluchten hoch auf die Hochebene gegangen ist. Aber der Hirt kennt die Gefahren gerade dieser Gegend und er passt auch auf, dass es den Schafen nicht schlecht geht. Deshalb kann ja David auch sagen, und wenn ich auch schon durch dieses finstere Tal gehe, dann fürchte ich den Unglück nicht, denn der gute Hirte ist bei mir. Ja, für uns als Menschen ist auch die Frage dabei, wie bewältigen wir unsere Schwierigkeiten, wenn wir durch ein finsteres Tal gehen müssen. Und jeder wird irgendwann auch einmal in die Situation kommen, wo nicht alles glatt läuft und wo es überhaupt nicht gut läuft und wo man wirklich sich ernsthafte Sorgen macht. Wie gehen wir dann mit solchen, wenn wir so einen finsteren Tal durch eine Schlucht durch müssen, wie gehen wir dann damit um? Können wir dann auch sagen, ich gehe diesen Weg auch getrost, weil ich weiß, dass mein Hirte bei mir ist. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Die Grundausstattung eines Hirten ist dieser Hirtenstab. Den kennen wir bestimmt, wenn wir Bischöfe sehen. Die haben immer diesen typischen Bischofsstab mit bei sich. Und das ist übrigens ein Stab ungefähr über 2 Meter hoch. Der hat 2 verschiedene Enden. Das eine, im unteren Teil, ist wie vorne spitz, wie so ein Speer. Als Waffe kann man das benutzen, um andere vielleicht Raubtiere abzuwehren. Und diese andere Seite, dieser Bogen, der ist dafür da, dass man Schafe an sich heranziehen kann. Schafe sind allgemein sehr ängstlich. Sie lieben ihren Hirten, aber gehen ihnen nicht zu nahe. Und deswegen kann er mit dem Stock das Schaf schnappen und zu sich herziehen. Also dein Stecken und dein Stab trösten mich. Also einmal der Stecken, den man zur Verteidigung einsetzen kann, aber auch die andere Variante, dass der Hirt das Schaf zu sich ranziehen kann. Ich sehe schon auf die Uhr, will mich etwas kurz halten und gehe schon mal zum nächsten Vers über. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist auch ein ganz interessantes Bild wieder von David, weil er das auch selbst so erlebt hat, dass er dort mit seinen Schafen dann auch auf der Hochebene ist und auch ihnen auch das gibt, was sie brauchen. Aber er muss immer die Raubtiere wie Wölfe und ich weiß nicht, was da noch alles für Tiere da rumsprangen, dann damals in Israel vor 3000 Jahren, im Auge behalten, dass sie in Ruhe dort grasen können, auch wenn auch Gefahr droht. Aber die Schafe hatten eben den Vorteil, sie konnten in aller Ruhe sich auf ihr Essen konzentrieren, während der Hirte dafür da war, dass eben nichts passiert. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Besonders im Sommer werden die Schafe von Schwärmen von Insekten geplagt, die sich dann auch sprunghaft vermehren. Und es ist auch für die Schafe oft gefährlich, wenn Insekten sich auch in ihre Nase reinkrabbeln und kann auch selbst zu schweren Krankheiten, selbst zum Tod führen. Und da ist es eben dann auch wieder Aufgabe des Hirten, sich dann mit Öl und irgendwelchen Salben zu beschmieren, den Kopf, damit diese Insekten keine Chance haben, in das Tier einzudringen. Und können auch Hautkrankheiten erinnern und sich da entwickeln. Also der Hirt hat auch hier eine ganz große Aufgabe. Und hier wird auch wieder im Psalm wieder darauf hingewiesen, dass Öl, das ist auch immer das Zeichen, wenn ein König eingesetzt wird, dass er mit Öl gesalbt wird. Auch da wieder dieser Zusammenhang, wenn ein, so wie der Hirt die Schafe mit Öl praktisch ihnen hilft und sie unterstützt. Und so wird auch dann später, wenn ein König eingesetzt wird, auch er mit Öl eingesalbt. Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Auch hier wieder ein toller Vers, wo der David auch schon wieder einmal von sich Bezug nimmt, sagt hier, ich habe das ein Leben lang erlebt, dass ich immer auch bei allen Problemen, dass Gott bei mir war, dieser gute Hirte, und dass das nicht nur in der Vergangenheit war, es war in der Gegenwart und wird auch in der Zukunft so sein. Und was ich bei dem Vers, dem Psalm 23 so besonders gut finde, weil eigentlich könnte der Psalm dort zu Ende sein, wo da steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und wenn das Leben lang ist, dann ist es auch zu Ende, dann ist Schluss. Da könnte man doch eigentlich diesen Psalm beenden. Aber nein, der Psalm ist da eben noch nicht zu Ende. Und das finde ich, das ist auch das, was auch bei uns vielleicht hängen bleiben sollte. Der David hat da noch einen kleinen Satz noch drangehangen an diesen letzten Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das, finde ich, ist vielleicht auch das Entscheidende. Gerade dieser kleine Ansatz, das hat eben mit diesem irdischen Leben, ist eben nicht Schluss. Da ist nicht Schluss aus Feierabend. Nein, das Eigentliche kommt noch. Und das sagt er so wunderbar klar. Und das ist nicht bloß eine Vermutung. Naja, da wird es vielleicht anders werden. Vielleicht kann ich dann auch in dem anderen himmlischen Reich vielleicht ein neues Königreich gründen. Nein. Und er sagt, ich werde bleiben. Ich will dann keine Veränderung mehr. Das hat er auch einfach nicht mehr nötig. Weil eins sollten wir uns wirklich, auch dem, was wir in der Bibel immer wieder lesen können, es gibt in dem himmlischen Königreich keine Verbesserung mehr. Da dürfen wir getrost darauf vertrauen, dass wir da das lassen können, wie es ist. Und ich werde bleiben, und er sagt auch genau, wo er bleibt. Da will er nicht irgendwie ein neues Zelt oder irgendeine neue Herde gründen oder neue Weide gründen. Nein, er will bleiben im Hause des Herrn immer da. Also eine Zeit ohne Ende. Und das, finde ich, ist das Tollste, was ich in diesen sechs Versen Psalm 23 eigentlich erkennen kann, dass eigentlich das, was hier auf dieser Erde läuft, ist alles wunderschön und gut und okay. Aber es ist eine Testzeit für die Ewigkeit. Und so, wie wir uns hier verhalten und für was wir uns hier entscheiden in unserem irdischen Leben, so verläuft dann die Ewigkeit. Und so wie das David auch sagt, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.